Michaels Aufgabe in der Ahrimann-Sphäre. Wenn der Mensch auf seine Entwicklung zurückblickt und dabei die besondere Eigenheit sich zur geistigen Anschauung bringt, die sein Geistesleben seit 5 Jahrhunderten angenommen hat, so muss er schon innerhalb des gewöhnlichen Bewusstseins wenigstens ahnend erkennen, dass er seit diesen 5 Jahrhunderten an einem bedeutsamen Wendepunkt der ganzen irdischen Entwicklung der Menschheit steht. In der letzten Betrachtung habe ich von einem Gesichtspunkte aus auf diese bedeutsame Wendung hingewiesen. Da kann man hinaufblicken in die Vorzeit der Entwicklung. Man schaut, wie sich im Menschen die Seelenkraft gewandelt hat, die gegenwärtig als die Kraft der Intelligenz tätig ist. Jetzt erscheinen Gedanken, tote, abstrakte Gedanken im Felde des menschlichen Bewusstseins. Diese Gedanken sind an den physischen Menschenleib gebunden. Der Mensch muss sie als die von ihm Erzeugten anerkennen. In der Urzeit schaute der Mensch, wenn er seinen Seelenblick in die Richtung wendete, in der ihm heute die eigenen Gedanken sich offenbaren, göttlich-geistige Wesenheiten. An diese Wesenheiten fand der Mensch sein ganzes Sein bis zum physischen Leib gebunden. Er musste sich als das Erzeugnis dieser Wesenheiten anerkennen. Aber als solches Erzeugnis nicht nur sein Sein anerkennen, sondern auch sein Tun. Der Mensch hatte keinen eigenen Willen. Was er tat, war Erscheinung des göttlichen Willens. Stufenweise, wie dies geschildert wurde, ist es bis zum eigenen Willen gekommen, dessen Zeit vor ungefähr 5 Jahrhunderten eingetreten ist. Aber die letzte Etappe unterscheidet sich von allen vorangehenden viel stärker als diese untereinander. Indem die Gedanken an den physischen Leib übergehen, verlieren sie die Lebendigkeit. Sie werden tot, geistig tote Gebilde. Sie waren vorher, indem sie dem Menschen angehörten, noch immer zugleich Organe der göttlich-geistigen Wesenheiten, zu denen der Mensch gehörte. Sie wollten im Menschen wesenhaft, und dadurch fühlte sich der Mensch durch sie mit der geistigen Welt lebendig verbunden. Mit den toten Gedanken fühlt er sich abgelöst von der geistigen Welt. Er fühlt sich ganz versetzt in die physische Welt. Damit aber ist er in die Sphäre der arimanischen Geistigkeit versetzt. Diese hat keine starke Macht in den Gebieten, in denen die Wesenheiten der höheren Hierarchien den Menschen so in ihrer Sphäre halten, dass sie entweder wie in Urzeiten selbst im Menschen wirken oder wie später durch ihren beseelten oder lebendigen Abglanz. Solange dieses ins Menschenwirken hereingehende Wirken übersinnlicher Wesenheiten besteht, das heißt bis etwa zum 15. Jahrhundert, haben innerhalb der Menschheitsentwicklung die arimanischen Mächte nur eine, man möchte sagen, leise anklingende Macht. Was die persische Weltanschauung von dem Wirken Arimans schildert, ist damit nicht im Widerspruche. Denn diese Weltanschauung meint nicht ein Wirken Arimans innerhalb der menschlichen Seelenentfaltung, sondern ein solches in einer an die menschliche Seelenwelt unmittelbar angrenzenden Welt. Arimans Weben spielt da wohl herüber aus einer benachbarten Geistwelt in die menschliche Seelenwelt, aber es greift nicht unmittelbar ein. Dieses unmittelbare Eingreifen ist eben erst in der Zeitspanne möglich geworden, die vor etwa 5 Jahrhunderten begonnen hat. So steht der Mensch am Ende einer Entwicklungsströmung, innerhalb welcher sein Wesen aus solcher göttlicher Geistigkeit geworden ist, die zuletzt für sich in der abstrakten Intelligenzwesenheit des Menschen erstirbt. Der Mensch ist nicht in den Sphären verblieben, in denen er als in dieser göttlichen Geistigkeit seinen Ursprung hat. Was vor 5 Jahrhunderten für das Bewusstsein des Menschen begonnen hat, es hatte sich für einen weiteren Umfang seiner Gesamtwesenheit schon vollzogen zur Zeit, als das Mysterium von Golgatha in die irdische Erscheinung getreten ist. Da war es, dass unwahrnehmbar für das damals bei den meisten Menschen vorhandene Bewusstsein allmählich die Menschheitsentwicklung aus einer Welt, in der Ahriman wenig, in eine solche hineinglitt, in der er viel Macht hat. Dieses Gleiten in eine andere Weltschicht erreichte ihre Vollendung eben im 15. Jahrhundert. Ahrimanns Einfluss auf den Menschen in dieser Weltschicht ist deshalb möglich und kann verheerend wirken, weil in dieser Schichte das dem Menschen verwandte Götterwirken erstorben ist. Aber der Mensch konnte zur Entfaltung des freien Willens gar nicht auf eine andere Art kommen, als dadurch, dass er sich in eine Sphäre begab, in der die vom Urbeginn mit ihm verbundenen göttlich-geistigen Wesen nicht lebendig waren. Kosmisch angesehen liegt in dem Wesen dieser menschlichen Entwicklung das Sonnenmysterium. Mit dem, was der Mensch bis zu dem bedeutsamen Wendepunkt seiner Entwicklung in der Sonne wahrnehmen konnte, waren die göttlich-geistigen Wesenheiten seines Ursprungs verbunden. Diese haben sich von der Sonne losgelöst und auf dieser nur ihr Verstorbenes zurückgelassen, so dass der Mensch in seiner Leiblichkeit durch die Sonne nur mehr die Kraft toter Gedanken aufnehmen kann. Aber diese Wesenheiten haben den Christus aus der Sonne zur Erde gesandt. Dieser hat sein Wesen zum Heile der Menschheit mit der Erstorbenheit des göttlich-geistigen Seins in Ahrimanns Reich verbunden. So hat die Menschheit die zweifache Möglichkeit, die die Gewähr ihrer Freiheit ist: zu Christus sich wenden in der Geistgesinnung, die beim Heruntersteigen aus der Anschauung des übersinnlichen Geistdaseins bis zum Gebrauche der Intelligenz unterbewusst vorhanden war, jetzt in bewusster Art, oder sich erfüllen wollen in der Losgelöstheit von diesem Geistdasein und damit verfallen in die Orientierung, die die arimanischen Mächte nehmen. In dieser Situation ist die Menschheit seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts. Vorbereitet ist diese, in der Entwicklung geschieht ja alles allmählich, seit dem Mysterium von Golgatha, das als das größte Erdenereignis dazu bestimmt ist, den Menschen vor dem Verderben zu retten, dem er ausgesetzt sein muss, weil er ein freies Wesen sein soll. Man kann nun sagen, was von Seite der Menschheit bisher innerhalb dieser Situation geschehen ist, vollzog sich halb unbewusst. Und in dieser Art hat es zu dem Guten, der in abstrakten Ideen lebenden Naturanschauung und zu manchen ebenso guten Prinzipien der Lebenshaltung geführt. Aber dieses Zeitalter, in dem der Mensch unbewusst in der gefährlichen Ahrimann-Sphäre sein Dasein entfalten darf, ist vorüber. Der Erforscher der geistigen Welt muss heute die Menschheit auf die geistige Tatsache aufmerksam machen, dass Michael die geistige Führung der Menschheitsangelegenheiten übernommen hat. Michael vollbringt, was er zu vollbringen hat, so, dass er die Menschen nicht dadurch beeinflusst. Aber sie können in Freiheit ihm folgen, um mit der Christuskraft den Weg aus der Ahrimann-Sphäre wieder herauszufinden, in die sie notwendig kommen mussten. Wer ehrlich, aus dem tiefsten Wesen seiner Seele sich mit Anthroposophie eins fühlen kann, der ist ein rechter Versteher dieses Michael-Phänomens. Und Anthroposophie möchte die Botschaft von dieser Michael-Mission sein.